Kinder-Jugendbereich habe ich es auch erlebt, da ist es manchmal uncool zu trinken, ja.
Ich habe das aufgehangen, ich habe die Kettenreaktion nicht kommen sehen.
Baut Routinen ein, es muss möglichst immer gleich sein.
Willkommen zurück im Diese-Podcast Lecker zum Erfolg. In der Reihe Code Fuel spricht Ernährungswissenschaftler und Vorstandsmitglied des Deutschen Instituts für Sporternährung, Uwe Schröder, mit Bogdan Suciu vom Profiteam der Telekom Baskets Bonn über Alltag und Ernährung im Leistungssport. Im ersten Teil ging es um die hohen körperlichen Belastungen im Profibasketball, um Screening, Athletiktraining und praxisnahe Prävention sowie um einen gezielten Food-First-Dann-Gezielt-Ergänzen-Ansatz. Wer die erste Folge noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen. Sie ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. In Teil 2 knüpft das Gespräch genau hier an. Wir sprechen über Darmgesundheit, Entzündungen und wie Ernährung, Hydration und Supplemente im Sport gezielt eingesetzt werden können. Auch über den Profibasketball hinaus.
Ich begrüße ganz herzlich Bogdan Suciu von den Telekom Baskets in Bonn. Hallo Bogdan.
Servus, vielen lieben Dank.
Es gibt ja so einen schönen Leitsatz, dass auch gerade für Freizeitathleten im Berufsstress sind, die an der Uni sind, die aus der Schule kommen, ganz wichtig. Hydriert, also mit einem guten Wasserstand letztendlich zum Sport kommen. Habt ihr da so für euch ein System? Ist das für euch eine Maßgabe? Wenn ja, wie kontrolliert ihr das?
Ich habe dein Buch habe ich unter meinem Kopfkissen.
Trink dich fit, meinst du?
Trink dich
ja,
fit,
ja. Hat leider auch schon so ein paar Tage auf dem Buckel, aber ist immer noch, glaube ich, ein...
Es ist Basiswissen. Genau. Ja, ich habe ja dein Buch verfolgt und gelesen und wir hatten tatsächlich 2-3 Jahre in Folge, hatten wir tatsächlich die Zeit und auch einen engagierten Athletiktrainer, der die Messung gemacht hat, das heißt vor dem Training und nach dem Training, um dann die Beißrate, wie du es in deinem Buch gesagt hast, zu ermitteln. Und darauf basierend haben wir dann versucht, den Athleten das nötige Wasser da bereitzustellen. Das ist natürlich immer auch Frage der Kosten. Dafür bräuchtest du eine extra Person, die sich damit auskennt und das macht. Ja, wir haben natürlich hier Sponsor, der uns Wasser zur Verfügung stellt. Das ist ja Teil des Profi-Daseins. Das heißt, in der Kabine ist immer Wasser. Und wir haben einen Partner, der auch so deine Empfehlung mit Magnesium und Kalium und Calcium und was alles da drin ist, das stellen wir den Athleten zur Verfügung. Die können trinken, so viel sie wollen. Also da müssen es wird nicht abgemessen, wie viel sie trinken sollen. Sie sollen auch meine Empfehlung, das habe ich auch von dir, wenn du durstig bist, dann trink. Also trink, wenn du Durst hast.
Ja.
Und wir können auch da wieder nicht kontrollieren. Wir können leider nicht kontrollieren, komm bitte hydriert zum Training. Das Einzige, was wir kontrollieren können, ist das Wasser hinzustellen, zu sagen, in der Kabine sind 2 Kästen Wasser und wir haben eine Trinkquelle. Wir sagen das Trinkquelle, das heißt, wenn der Trainer sagt, so alle Trinkpause, dass alle dahin laufen, immer zur Trinkquelle und sich dann bedienen. Wir mixen auch gerne Elektrolyte, mixen wir rein. Immer nach dem Training bekommen sie auch noch die BCAAs, versuchen wir da reinzustecken. Leider mögen das nicht alle. Ein paar haben irgendwie Magenprobleme, das respektieren wir dann. Dann muss es halt über eine andere Quelle kommen. Aber ja, Wasser spielt bei uns eine wichtige Rolle, auch speziell. Wir haben bei jeder Auswärtsfahrt haben wir unser eigenes Wasser dabei für die Fahrt. Und wir haben immer ein, speziell für das Spiel haben wir 2 Kästen extra dabei, weil das Wasser ist nicht überall gleich in der Liga. Das heißt, wenn wir jetzt nach Berlin fahren, dann haben die eine andere Marke und schmeckt auch anders.
Absolut, ja.
Auch wenn viele sagen, hey, wieso, Wasser schmeckt doch eigentlich immer gleich. Aber nein, das stimmt nicht so. Und wir hatten schon mal, dass die Athleten das Wasser nicht trinken konnten im Spiel. Und da sind wir natürlich dann schnell zum Bus gelaufen, haben unser Wasser dann geholt, weil sie das kannten. Also Wasser spielt eine große Rolle und wir sind froh, dass wir da einen Partner haben, der uns viel Wasser zur Verfügung stellt. Und die Athleten müssen nicht durstig sein. Und ja.
Ja, aber auch hier wieder, ne, Routine, ne, ganz entscheidend, ja. Also gerade auch im Spiel, das ist auch in den unteren Klassen, denke ich, eine Sache, die man in jedem Fall empfehlen kann, wirklich baut Routinen ein. Es muss möglichst immer gleich sein.
Routine, ja, absolut.
Ich kenne das auch eben oft, dass man dann hinkommt, was gibt's da zu trinken jetzt? Und dann, ach, das schmeckt aber ein bisschen komisch und dann kriege ich da drauf vielleicht sogar, wie du sagst, Magen-Darm-Probleme. Das ist nicht günstig. Es gibt so eine einfache Empfehlung, gerade auch für einen Freizeitsportler und für die Freizeitsportlerin, auch wenn man das jetzt nicht durch Betreuer kontrolliert, aber schaut einfach mal in die Toilettenschüssel. Der letzte Urin, bevor es richtig losgeht,
genau,
der sollte wirklich so einigermaßen klar sein. Der muss nicht Bergkristallwasser haben, aber so eine leicht hellgelbe Farbe, vielleicht jetzt ein bisschen unappetitlich, aber das ist wirklich ein ganz wichtiges Kriterium, gerade auch für Kinder, Jugendliche. Und vielleicht noch eine Sache, absolute Empfehlung, trinken nach Durst, hat sich im Sportbereich durchgesetzt.
Genau, ja.
Gilt aber vor allem dann, wenn ich mündige Athleten habe. Und im Kinder-Jugendbereich habe ich es auch erlebt, da ist es manchmal uncool zu trinken. Ja, also da kommt dann so Leute, ja, ach, du musst jetzt schon trinken, was? Ja, bist du schon so?
Ja.
Da muss man wirklich als Betreuerin dann eben ein bisschen aufpassen und sagen, so jetzt ganz bewusst Trinkpause und es trinken ausnahmslos alle, weil eben entsprechend geschwitzt wurde. Aber ansonsten gilt wirklich dieses Trinken nach Durstgefühl, das ist richtig. Was mich nur interessiert ist, es hat sich so in den letzten Jahren diese Begrifflichkeit Heavy oder Salty Sweater rausgearbeitet. Also Leute, die wirklich ganz extrem viel Salz ausschwitzen. Das heißt, wenn ihr mal ein schwarzes Trikot anhabt und ein dunkelfarbiges, ja, eures ist ja eben ein bisschen dunkel,
ja,
dann haben die so richtig schöne Salzränder im Trikot mit drin.
Ja.
Achtet ihr da drauf? Wenn ja, wie geht ihr damit um?
Ja, also super, dass du sagst, diese Tabelle, die du eben angesprochen hast, die Urinfarbe, die haben wir auch bei uns auf den Pissoirs hängen, die darüber, dass die Athleten das selber.
Ah ja, perfekt.
Das gleiche gilt für den Stuhlgang. Ja. Das haben wir auch auf unseren Toiletten, da die Stuhlskala hängt, genau.
Ja, genau, ja.
Ich hatte die Kettenreaktion, also ich habe das aufgehangen, ich habe die Kettenreaktion nicht kommen sehen, denn ich habe das gemacht und weiß ja, wie wir Athleten sind in der Gemeinschaft. Haha, super, super. Und am nächsten Morgen bekam ich hier 7 WhatsApp-Nachrichten, ob ich mal gucken könnte, ob der Stuhl mit Foto, ob der Stuhl oder? Auch, welche Nummer das ist.
Nein!
Es ist witzig und das hat sich so eingeprägt, dass ich teilweise noch von ehemaligen Spielern immer mal so als Witz zu meinem Jahrestag, Geburtstag bekomme ich immer so ein Bild von, ist mein Urin noch richtig und ist mein Stuhlgang noch richtig? Also das ist auch wichtig, dass wir das haben, dass die Athleten selber es kontrollieren. Und diese Heavy Sweater, wir haben jedes Jahr einen, der wirklich wie die Niagara-Fälle schwitzt. Und wir achten natürlich auch auf diese Ränder und da versuchen wir dann auch so ein bisschen das Wasser zu präparieren. Ich nehme da gerne so ein bisschen Himalaya-Salz und führe das ein bisschen dazu. Und über die Elektrolyte, die wir haben, versuchen wir das so ein bisschen zu steuern. Aber auch da wieder, ich kann das nur für die 1,5 oder 3 Stunden steuern. Der Rest liegt dann an dem Athleten, dass er es versteht, dass er zu Hause auch die Routine weiterbehält. Ja.
Ja, genau. Nee, super. Also auch für den Freizeitbereich die Empfehlung, wenn da Betreuer dabei sind oder eben Spieler, die auch mal nach den anderen schauen, wenn da eben Aktive dabei sind mit diesen heftigen Salzrändern, dann ganz bewusst bei diesen Sportlern einfach mal den Salzstreuer mitnehmen. Himalaya-Salz, die kann man machen.
Okay.
Meine Empfehlung ist so dieses klassische Jodsalz.
Okay.
Weil wir mit dem Schweiß eben auch Jod verlieren. Und wir sind in Deutschland oder allgemein nicht gut mit Jod versorgt. Und da ist das immer eine ganz schöne Möglichkeit. Jod geht auch über den Schweiß mit raus. Und wenn ich dann gleichzeitig dieses Jodsalz mit in mein Getränk reintue, nicht im Büro probieren.
Ja.
Das Geschmacksempfinden verändert sich unter Belastung tatsächlich. Das heißt also, das, was mir im Büro gut schmeckt, das mag mir unter Belastung noch schmecken. Aber das salzhaltige Getränk wird mir im Büro nicht schmecken. Deshalb wirklich so eine Prise Salz einfach dann dort mit rein. Und wenn man dann ein bisschen Jodsalz nimmt, dann hat man eben noch diese Jodgeschichte mit dabei. Aber du hast eben einen Punkt noch angesprochen, Darm. Das ist ja etwas, was eine Riesenrolle spielt. Jetzt warst du schon bei diesen Stuhlabbildungen. Ich wollte gar nicht drauf eingehen, weil es ein bisschen unappetitliche Geschichte ist.
Ja.
Aber wir haben natürlich eine wahnsinnige Stressbelastung, gerade durch die hohen Intensitäten. Dann eben auch, weil wir eben oft Lebensmittel rund um die Trainingseinheit durch die Wettkampfverpflegung haben, die nicht die klassischen darmgesunden Lebensmittel sind. Und dann kommt natürlich noch dazu diese mechanische Belastung, die oft unterschätzt wird. Also dieses Hoch und Runter. Ne? Wenn da 100 Kilo hoch und runter gehen, ist ganz klar, wenn die im Spiel, was weiß ich, wie viel oft jetzt auf den Magen-Darm-Bereich drücken, das ist einfach eine mechanische Belastung. Ähnlich wie bei Läuferinnen und Läufern oder Triathleten eben auch. Und dann natürlich diese abstoppenden Bewegungen, also diese seitlichen Drehungen. Das heißt, der Magen-Darm, der geht ja jedes Mal mechanisch mit.
Ja,
und wenn man sich das mal so ein bisschen vergegenwärtigt, dann wird klar, dass eine gute Rumpfmuskulatur, Core-Training, ganz entscheidend ist für Personen, die Magen-Darm-Probleme haben, aber natürlich auch, was ich esse. Und eben diese kleinen Helferlein im Darm, die Darmbakterien, da gibt es einige, die sind uns wohlgesonnen, andere, die sind nicht so ganz gut drauf. Und meine Aufgabe sehe ich immer da drin, die Individuellen, die ich habe, die mir was Gutes wollen, die zu unterstützen. Und das geht eben mit viel Vollkornprodukten, das geht mit Gemüse, das geht mit Obst, mit sogenannten löslichen Ballaststoffen. Und ich kenne es eben jetzt aus dem Spitzenbereich im Rudern, wo die Athleten einfach sagen, ich kann gar nicht so viel Ballaststoffe, wie du mir empfiehlst, essen, weil ich einfach die Menge nicht hinkriege mit 2 Trainingseinheiten am Tag. Dann bin ich immer noch am Verdauen. Habt ihr da so eine Systematik? Wie macht ihr das? Arbeitet ihr da mit Präparaten, vielleicht mit löslichen Ballaststoffen oder mit Darmpräparaten?
Ja, auch da wieder schöne Grüße an Dr. Wolz. Da sind wir auch im engen Kontakt und bin froh, dass wir da auch Experten haben, die uns dann mit solchen Sachen versorgen. Und ja, das ist auch da wieder, ja, kann leider nicht für alle 12 oder alle 15 kann ich leider nicht machen, weil das auch so ein bisschen geschmacklich ist, nicht jedermanns Sache. Deswegen, wir bieten es an, wir erklären, warum es wichtig ist. Aber am Ende des Tages muss es der Athlet dann auch verstehen. Vor 2 Jahren hatten wir das. Ein Spieler hat aus Höflichkeit das immer mit nach Hause genommen. Ja, die Produkte, die ich ihm gegeben habe, aus Höflichkeit mit nach Hause genommen. Und nach der Saison sind wir dann in die Wohnung rein und da waren die ganzen Präparate ungeöffnet. Das ist natürlich dann schade.
Aber er hat sie zumindest nicht bei eBay verkauft.
Genau, er hat sie nicht verkauft. Aber ja, das fand ich, ja, ich kann es nur anbieten. Ich bin ja auch gar nicht böse, um Gottes Willen, ich bin auch gar nicht böse. Auch bei mir ist Sellerie, ja, also ich, bei Sellerie, da bin ich raus. Also ja. Tut mir leid, da bei Oktopus oder so. Und deswegen kann ich nicht böse sein. Und das versucht das zu erklären, ob er es aufnimmt, das liegt dann in seiner Hand. Aber ja, wir haben tatsächlich auch Hilfe von Dr. Wolz. Und ja, mehr als anbieten kann ich es klären, ich kann es nicht zwingen. Aber du hast es ja die mechanische Komponente angesprochen. Was ich so sehe, ist die psychische Belastung. Ja. Ja? Also viele Spieler, die dann rausgehen, auch bei der Nationalmannschaft habe ich das gesehen, die dann aufs Spielfeld gehen zum letzten Warm-up und dann heißt es, wo kannst du mir kurz meinen Schlüssel geben? Und dann denke ich, hast du was vergessen? Und dann, ich müsste nochmal kurz. Ja. Und ja, das ist so das Stress, was sie da empfinden, wenn sie dann rausgehen und dann 6.000 Leute, ne, Rambazamba hier machen. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Problematik, sagen wir mal so.
Absolut. Ja, es gibt diesen berühmten...
Psychische Belastung, ja.
Ja, genau. Es gibt diesen Vagusnerv. Das ist der Nerv, der den Darm mit dem Hirn verbindet. Und da gibt es eine ganz, ganz enge Kommunikation. Und wenn das Gehirn ständig ausstrahlt, Stress, ja, und dann natürlich die Belastung von außen und dann nicht umsonst hat man inzwischen ja auch Mentaltrainer mit dabei, genau, um das alles wirklich ein bisschen in den Griff zu kriegen, dann kann tatsächlich der Darm eben rebellieren. Jetzt kann man vielleicht sagen, für den Freizeitbereich, das habe ich jetzt so nicht, so ich muss nicht mein Geld damit verdienen. Aber im Freizeitbereich habe ich eben die Stresssituation im Job. Ich habe vielleicht familiäre Geschichten. Ja. Ich habe sonstige Begleitumstände, die eine Stresssituation darstellen, sei es der Stress mit den Nachbarn oder ich hatte vielleicht einen Unfall mit dem Auto und es gibt noch Stress mit der Versicherung. Also ganz, ganz viele Faktoren, die das eben auch mit triggern können. Und da habe ich eben oft erlebt, in der Beratung, auch gerade von Freizeitaktiven, dass die bei Magen-Darm-Problemen gar nicht so sehr diese Stresskomponente mit dabei haben. Und da kann man auch andersrum argumentieren. Bei Stress ist es durchaus auch hilfreich, auf Präparate, die den Darm unterstützen, zurückzugreifen. Sei es jetzt eben lösliche Ballaststoffe oder dann vielleicht auch mal so Probiotika, Präbiotika, die eine bestimmte vernünftige Zusammensetzung haben sollten. Und eben auch, das ist natürlich für euch ganz wichtig, garantiert dopingfrei sind.
Ja. Wir sprechen natürlich alles von Sachen, die natürlich auf der Kölner Liste stehen müssen. Und ja, da werden wir regelmäßig auch in der NADA überprüft. Und das muss schon alles auf der sicheren Seite sein. Ja, da sage ich auch, also das ist auch ein großes Problem, weil viele iranische Spieler bringen ihre Sachen mit aus den Vereinigten Staaten. Und wir haben hier eine Dame, Apothekerin, die arbeitet auf die NADA. Also das ist für uns ein Riesenvorteil. Sie ist unsere Apothekerin und arbeitet für die NADA. Klärt uns da immer auf und sagt, alles okay, aber Amerika ist nicht Europa und ist nicht Deutschland. Und die gleichen Produkte, die ihr habt, die müsst ihr mir zeigen, weil ich muss das bei der NADA nachschauen. Und dann bekommt ihr die gleichen Präparate zum Beispiel aus Deutschland, damit wir da sicher sind, dass da keine Verunreinigungen zum Beispiel sind. Ja. Das ist in Amerika, sind die Standards anders, was auch gar kein Vorwurf ist. Aber in Deutschland haben wir schon sehr gute Standards und das muss auch alles sehr sauber sein. Ansonsten haben wir nämlich ein Riesenproblem. Du hast mir ja mal gesagt, du hast in Gießen mal, da kanntest ein paar Leute, da war vor 5 Jahren ein Fall, da war verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel und da wurden 2 Spieler für, weiß ich, bestimmte Zeit gesperrt. Ja, das muss alles schon sicher sein.
Absolut, ganz wichtiger Punkt. Also auf der einen Seite, NADA, vielleicht um es kurz zu erklären, ist die nationale Anti-Doping-Agentur. Das sind also die, die hier in Deutschland aufpassen. Dann gibt es die Welt-Anti-Doping-Agentur. Und für die, die sich dort vielleicht als Trainerin, Betreuer ein bisschen mehr kundig machen möchten, es gibt eine tolle App dazu von der NADA zu Nahrungsergänzungsmitteln. Und es gibt eben die Kölner Liste. Das ist eine Liste, wo Präparate draufstehen, die mit allergrößter Wahrscheinlichkeit keine dopingrelevanten Substanzen haben. Aber was mir auch wichtig ist, dass man, ob man jetzt zur Dopingkontrolle muss oder nicht, dennoch immer auf hochwertige Präparate zurückgreift. Ja. Also wirklich von namhaften Herstellern und nicht von einem, der einen kennt, der irgendwo was mitgebracht hat. Und da vielleicht auch so die Erinnerung an Freizeitaktive. Man ist vielleicht mal im Ausland im Urlaub und kauft dann da irgendwas. Ich habe es in der Leichtathletik mal erlebt, dass eine junge Dame ganz unverhoffter Dinge bei der Meisterschaft mal zur Dopingkontrolle musste. Hätte nie damit gerechnet, weil sie in einer höherklassigen Staffel gestartet ist. Und das kann wirklich sehr, sehr unangenehm werden, wenn man da auf einmal etwas findet. Also von daher wirklich, Qualität steht da absolut vor dem potenziell versprochenen Nutzen.
Ja. Diese Podcast-Pause wird präsentiert von Dr. Wolz.
Du brauchst Unterstützung für deine Muskeln, Knochen und Knorpel? Unser Tipp: Phytoflam Dr. Wolz mit hochbioverfügbarem Kurkumin, Boswellia, französischer Meereskieferrinde Pycnogenol sowie Vitamin K2, D3 und natürlichem Vitamin C aus Hagebutten. Auch in unserem Sortiment hochwirksame Darmpräparate für ein gutes Bauchgefühl.
Mit dem Code VITAL15 sparst du beim Einkauf auf wolz.de 15%. Einfach Produkt in den Warenkorb legen, den Code VITAL15 eingeben und profitieren. Dr. Wolz, für deine Gesundheit und Power im Alltag.
Jetzt hast du natürlich eine Wahnsinnskarriere vom Jugendbereich. Du hast in Damenmannschaft mitbetreut, bis jetzt in absoluten Profibereich. Vielleicht, wenn wir da auch Trainerinnen und Trainer haben, die uns hier zuhören, hast du so ganz kurz drei Tipps, wo du sagst, das ist wichtig im Jugendbereich, das bei den Damen und das eher, wenn man mit erwachsenen Kerlen unterwegs ist?
Ja, also bei den Damen muss ich sagen, ein weiblicher Körper ist schon was anderes. Und wir sprechen die alte Sprache, ja, das starke Geschlecht. Ich glaube, das starke Geschlecht ist tatsächlich der weibliche Körper, was ja alles aushalten muss. Und ich habe ja erfahren, dass Frauen tatsächlich körperlich, auch psychisch ein bisschen stärker sind als Männer, vor allen Dingen was auch so Schmerzen und etc. betrifft, aber auch dann, wenn wir dann in die Ernährung reingehen, das heißt vor der Reifephase und danach, dass der Körper anders reagiert, dass der in der Menstruation ganz anders funktioniert und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich habe zu Hause zwei Damen, meine Frau und meine Tochter, bei denen merke ich das auch, dass sie anders reagieren, ja, der Körper anders reagiert und dann muss man auch mit der Nahrung da so ein bisschen aufpassen, was man in welcher Phase gibt. Das musste ich mir auch aneignen und die Frauen versuchen zu verstehen, so gut es geht, als männlicher Trainer und als Physiotherapeut. Da muss die Frau selber schauen, dass ich auch selber so ein bisschen in den Fuchsbau begehen und zu schauen, was tut ihr gut, welche Nahrung tut ihr in welcher Phase gut, wenn sie sportlich aktiv sind und noch mehr auf Ernährung achten als zum Beispiel Männer. Bei den Jugendlichen ähnlich.
Darf ich kurz dazwischen, Chris?
Ja.
Weil wir das hier gerade auch als Thema, wir haben da im Frühjahr auch eine Informationsveranstaltung eben zu gehabt hier bei uns auf dem Campus. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es momentan das so gehypt wird. Ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast. Eben die Individualität spielt da eine ganz große Rolle. Das heißt, die individuellen Beschwerden, die individuellen Befindlichkeiten, die individuellen Präferenzen zu berücksichtigen und zu akzeptieren als betreuende Person. Ich hatte jetzt gerade das Glück, letzte Woche bei einem Kongress zu sein, wo auch dieses Thema zyklusgesteuertes Training nochmal vorgestellt wurde. Und da muss man eben sagen, es gibt keine übergreifenden Studien, die sagen, in dieser Phase des Zyklus ist bei allen Frauen dies und das immer gleich. Ja, sondern da gilt wirklich die Individualität und da war für mich eben ganz entscheidend, was ich dort eben auch mitgenommen habe. Ja, Rücksicht nehmen, aber dieser Hype, der momentan ums zyklusbasierte Training und damit eben die zyklusbasierte Ernährung gemacht wird, die kann ich nicht pauschal anwenden, sondern ich muss hier wirklich ein bisschen individuell schauen. Aber sorry.
Ja. Nein, das ist ja auch vollkommen richtig. Ja, das ist ja immer wieder, wenn du als Experte dazwischengerätst, weil ich habe das auch nur angeeignet, ich habe viele Fortbildungen gemacht und nochmal, ich sehe es auch bei meiner Frau, die ist sehr, sehr sportlich unterwegs, meine Tochter auch. Und da ist es auch so, dass sie, obwohl das sie eine Familie sind, anders reagieren. Und das ist schon sehr individuell. Und das muss dann die Athletin auch selber für sich herausschauen. Bei den Jugendlichen, wie gesagt, ist es wichtig, dass sie trotz dieser schulischen Belastung und teilweise auch trainieren sie härter als ihre Senioren, dass die Eltern vielleicht so ein bisschen mehr darauf achten, was die Athleten essen und nicht sagen, ja, wird schon reichen, was das Kind in der Mensa bekommt, sondern muss man sie ein bisschen stärker begleiten und das auch jugendgerecht anpassen. Ja, ich bin hier in einem Fitnessstudio, da werde ich auch als Physiotherapeut dann erkannt und dann werden mir Fragen gestellt. Und wenn ich dann sage, ja, du musst teilweise schon 2 Gramm pro Körpergewicht Eiweiß nehmen, dann heißt es, oh nee, das ist doch viel zu viel, das ist schlecht für die Niere und dann haben sie irgendwo gelesen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr Education betreiben, dass wir gerade bei solchen Athleten auch die Eltern mitnehmen und sie auch so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, Ernährung ist extrem, extrem, extrem wichtig, weil sie halt eine doppelte Belastung haben. Ja, die schulische Belastung und dann noch den Sport dazu, das Reisen vielleicht mit der Bahn und mit dem Fahrrad etc. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Education, was das hingeht. Bei den Profis, klar.
Sorry, auch da mal ganz kurz wieder, da sprichst du mir auch wieder aus der Seele und ich möchte sogar noch ein bisschen ergänzen, ich habe eine Dreifachbelastung, weil die Reifung und das Wachstum noch dazu kommt. Das heißt, diese körperlichen Entwicklungsprozesse.
Absolut richtig, ja.
Und da haben wir so ein Phänomen im Basketball, vielleicht nicht ganz so häufig, also dieses relative Energiedefizit im Sport, wo einfach zu wenig gegessen wird in Bezug zu dem, was ich dort leiste. Und da, wie du angedeutet hast, Eiweiß ist da unglaublich wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass ich diese ganzen Eiweißpuddings und sowas essen muss, sondern wieder hochwertig, food first.
Hochwertig.
Aber man braucht sich bezüglich der Niere tatsächlich keine Sorgen zu machen. Selbst die positiv genannt jetzt konservative Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die haben also faktisch eine Freifahrtschein für die Eiweißversorgung gegeben im Sport. Bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist absolut ohne Belang für die Niere. Und mir ist wirklich wichtig, dass gerade Eltern und eben auch Betreuerinnen, Trainerinnen wirklich da auch ein bisschen mit drauf achten. Auch auf die Kohlenhydratversorgung. Gerade bei jüngeren Kindern, die können diese Kohlenhydrate nicht in die Muskeln so gut einlagern wie die Älteren. Ja. Und deshalb gehört eine Kohlenhydratversorgung, sei es jetzt Apfeltraubensaftschorle, ein Sportgetränk, mal ein süßer Riegel oder ähnliches, bei den Kindern, die leistungsorientiert schon unterwegs sind, unbedingt mit ins Spiel und vor allem auch ins Trainings mit dazu, weil ich da diese Kohlenhydrate als Energielieferant eben brauche. Aber danke, dass du es erwähnt hast. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
Ja, absolut. Ja, ich nehme auch deine Empfehlung, dass man sagt, ey, kauf nicht, ich verstehe es, es kostet 20 Cent oder 25 Cent so eine Apfelschorle bei Aldi, ne, ohne Werbung jetzt zu machen. Aber du hast es in deinem Buch ja gesagt, das 2:1 Verhältnis, ja, da sollte man also Saft und Wasser mischen, wenn man Geschmack braucht und nicht das Verarbeitete, was Aldi und Lidl und wie sie alle heißen, dann anbieten. Da ist vielleicht häufig zu viel Zucker drin und dann haben sie dann 1,5 Liter dabei, sondern dass man da so ein bisschen als Elternteil drauf achtet. Ich muss bei meiner Tochter auch, muss ich ihr auch sagen, du musst halt mehr essen.
Genau.
Aber das ist jetzt ein Alter, wo man, ja. Man möchte halt so eher dünn sein und ja, nicht zu viel, aber du machst jeden Tag Sport. Das heißt, du verbrauchst sehr viel und auch in der Schule, auch wenn du nur sitzt, aber das Gehirn verbraucht viel. Deswegen brauchen wir Nährstoffe, wir brauchen gute Nährstoffe und auch die Kohlenhydrate müssen, das Eiweiß muss alles stimmen. Und da sind wir, glaube ich, als Eltern gefragt, dass wir, wenn wir so sportliche Kinder haben, sie im Wachstum, was du gesagt hast, auch begleiten und sie dann auch dementsprechend gut versorgen und nicht sagen, ja, hier hast du mal 5 Euro und kauf dir mal was vom Bäcker. Das wird halt leider nicht so gut funktionieren. Mhm. Ja, bei den Profis, um das abzuschließen, ist natürlich einfacher, weil wir haben viele Betreuer und viele sind ja auch über mehrere Jahre in dem Profisport und haben natürlich auch so ein bisschen von den anderen Betreuern oder anderen Athleten gelernt. Und ja, vieles gilt darum, ja, Routinen zu schaffen.
Ja,
eat clean, wie das Julian Mohr schon mal gesagt hat, be lean, eat clean, be lean. Und ja, der Rest einfach als Routine zu schaffen.
Ja, das war jetzt schon fast ein tolles Schlusswort. Ich möchte trotzdem noch ganz schnell auf einen Punkt zu sprechen kommen.
Ja, gern.
Vitamin D.
Ja, super.
Ja, auch so ein Thema, was aller Munde irgendwo ist. Jeder weiß und kennt irgendwie was. Jetzt haben wir bei Basketball 2 Situationen, eine Indoor-Sportart. Gut, nehmen wir jetzt dieses 3x3 vielleicht mal raus, wo noch viel draußen gespielt wird. Aber klassisch eine Indoor-Sportart und dann eben eine Sportart, wo ihr ja gerade auch viel mit Spielerinnen und Spielern mit schwarzer Hautfarbe zu tun habt. Da heißt, da habe ich nochmal spezifische Bedingungen beim Vitamin D. Ist das bei euch so ein klassisches Screening-Tool? Und
ja.
Wie geht ihr damit um?
Ja, absolut. Und da vielen Dank an deine Arbeit. Das habe ich sehr genossen, habe viel davon genommen. Ja, wir haben tatsächlich viele Schwarzathleten, die auch im Sommer nicht an der Sonne sind. Teilweise kommen sie aus Texas, wo es im Sommer teilweise 38, 40 Grad heiß ist und sie natürlich verständlicherweise nicht immer in der Sonne sein können. Auch in der Halle trainieren und da achten wir sehr, sehr penibel drauf und supplementieren das auch regelmäßig. Also ab September fange ich an, den Athleten Vitamin D zu geben.
Ah ja.
Und zwar auch bemessen. Wir haben von Dr. Wolz die 4000er Einheiten. Ich glaube, Uwe Gröber oder Professor Spitz, glaube ich, du hast es, glaube ich, auch schon gesagt. Mhm. So zwischen 30 und 40 Mal Körpergewicht entspricht der optimalen Menge, was man da braucht. Und dann natürlich haben wir vorher eine Blutuntersuchung. Also der Disclaimer hier, natürlich eine Blutuntersuchung von unserem Teamarzt.
Ja, unbedingt.
Mhm. Und dann schauen wir ganz genau, wie ist sein Vitamin-D-Level und dann supplementieren wir auch da als Routine. Ich bin kein großer Freund von diesen 20.000 Einheiten, alle weiß ich nicht wie viele Tage, sondern bin, weil ich es selber supplementiere, als Routine. Auch meine Familie supplementiert das als Routine. Jeden Morgen gibt es von mir die Kapseln und das sollen sie einnehmen von Oktober bis März. Und dann sage ich meinen Athleten, ein gesunder Umgang mit der Sonne, dann sind wir schon auf der richtigen Seite. Aber ja, wir hatten viele Frakturen, Stressfrakturen. Das ist aber schon fast 10 Jahre her. Und im Nachhinein betrachtet konnte man sagen, das lag zum anderen. Das ist immer multifaktoriell, aber zum anderen an dem geringen Vitamin-D-Level.
Absolut, ja. Also ist ein Klassiker, ne? Eben von der Vitamin-D-Unterversorgung. Gerade eben bei den Extrembelastungen, die da auf den Sehnenbandapparat natürlich dann mit auch auf den Knöchernapparat wirken.
Und die Winterdepression, ne? Das kommt auch noch dazu.
Ja, genau. Ja, Motivation, ne? Genau, ja.
Ja, das ist nicht nur das Risiko für Frakturen und für Muskelbeschwerden, sondern auch tatsächlich solche Sachen, gerade hier in Mitteleuropa, wo jetzt um 16 Uhr fast schon die Sonne runtergeht, da haben wir auch teilweise so depressive Verstimmung und da kann Vitamin D sehr gut helfen, unterstützen.
Absolut, ja. Also wenn man jetzt Depression ist, immer so ein bisschen bösartig schon. Ja. Es gibt da so diesen Sportlerinnenbegriff, der nennt sich der Drive. Ja. Also ich muss so neben der Motivation, dass ich grundsätzlich Spaß machen möchte, möchte ich eben auch so diesen Drive haben. Ich gehe jetzt zum Training und hole das Beste raus. Und da wirkt Vitamin D tatsächlich auch ganz gut mit unterstützen, neben eben auch ausreichend Eiweiß, was wieder für das Dopamin, dieses Antriebshormon, eine ganz große Rolle spielt. Aber kann eben alles nur wirken, wenn ich gut mit Vitamin D aufgestellt bin. Und bin ich auch absolut d'accord. Einmal Dosierung mit diesen hohen Mengen, das ist eine Sache, das hat sich eigentlich überlebt. Es sei denn, ich bin jetzt wirklich in einem riesen Loch drin und ich muss dann maximal auffüllen, aber wirklich täglich ist deutlich besser und ganz wichtig, das kenne ich eben auch so aus der Praxis, viele sagen, ach, ich habe jetzt die Kapsel hier, ich kriege da heute noch eine Tasse Tee, dann nehme ich das mal mit dazu. Immer zur Hauptmahlzeit. Ja. Das ist ein fettlösliches Vitamin und das wird nur vernünftig aufgenommen, wenn ich es mit einer Mahlzeit wirklich aufnehme und dann eben auch über einen längeren Zeitraum und immer kontrollieren, erstmal Ausgangssituation, dann zwischendrin vielleicht auch mal, spreche ich drauf an. Ich habe auch schon Aktive gehabt, die auf diese von dir eben genannten Dosierungen gar nicht so gut angesprochen haben, die dann ein bisschen mehr brauchen, andere sprechen wahnsinnig gut drauf an. Von daher ist so auch da hier die individuelle Kontrolle relativ wichtig und auch das wieder eine kleine Investition, aber das kriegt man heute in der guten Apotheke schon im Schnelltest auch gemessen und das kostet dann weniger als ein Cocktail in einer guten Bar.
Genau. Ich habe auch eine Frage an dich. Ja. Ich habe das jetzt mal gelesen, dass Eisen bei Athleten auch so ein Problem. Wie sieht da die wissenschaftliche Lage aus?
Absolut, ist natürlich ein Problem, was oft gemessen wird, sind natürlich die Profis auch wieder ein bisschen vorne mit dran, ist so dieses klassische Serum-Eisen und das HB, das denke, das kennen wir alle, wenn wir mal zum Blutspenden gehen, das ist aber gerade bei Athleten und eben auch bei allen, die ein bisschen leistungsorientiert Sport treiben, kein wirklich guter Wert, sondern da sollte man das Ferritin bestimmen. Ferritin ist der klassische Eisenspeicher und da gibt es eben Normwerte und da kann man schon die Empfehlung geben, dass alle, die leistungsorientiert unterwegs sind, sich so an der oberen Grenze aufhalten sollten. Und ich kenne das zumindest von Ärztinnen, die so im Olympiakaderbereich arbeiten, da wird heute das Eisen nicht mehr über klassische Nahrungsergänzungen dann verabreicht, wenn ich im Defizit drin bin. Sondern über eine Eiseninfusion, das ist aber dann wirklich eine Arztsache, also da bin ich natürlich raus als Ernährungswissenschaftler, einfach weil es viel schneller geht, weil es den Magen-Darm-Trakt nicht belastet. Und das ist auch eine Geschichte, wo man viel Mitarbeit von den Athletinnen braucht, dass man idealerweise im Zweitagesrhythmus Eisenkapseln aufnimmt, wenn man da was tun muss, dann eben auch wieder kombiniert mit bestimmten Lebensmitteln, damit die Verfügbarkeit besser ist und vor allem, damit die Verfügbarkeit nicht gehemmt wird. Okay. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einem Linsengericht mache und dazu noch ein Vollkornbrot esse, dann kann ich diese Eisenkapsel im Prinzip gleich in die Toilette spülen. Ja, da hilft mir nicht viel. Okay. Also das muss schon ein bisschen individuell abgestimmt sein. Wie gesagt, dann besser jeden zweiten Tag, aber dann brauche ich natürlich entsprechend lange, bis da was bei rüberkommt. Deshalb ist so in das, was ich kenne aus dem Leistungs-, also im Hochleistungsbereich, wirklich diese Eiseninfusion unter ärztlicher Kontrolle etwas, was sich durchzusetzen scheint. Aber ist gerade für die Frauen, die Sportlerinnen natürlich ein ganz wichtiger Aspekt durch die Blutverluste, die man noch regelmäßig hat, aber auch absolut in den Spielsportarten wichtig. Hat es früher immer nur gesagt, das brauchen die Ausdauerathleten, ja, weil Eisen transportiert den Sauerstoff im Blut. Das ist natürlich richtig, aber meine, weißt du besser als ich, wie wertig oder wie wichtig da so eine hohe VO2 Max auch für Basketballerinnen ist. Ja. Und da habe ich natürlich einen Sauerstofftransport und das bedeutet immer bessere Leistungsfähigkeit. Von daher, ja, Eisen überprüfen lassen, klassische Werte, aber unbedingt ist aus meiner Sicht eben das Ferritin mitbestimmen. Einen hohen Normwert mit anstreben, wenn der nicht da ist, gucken, wie kriege ich den. Und vor allem auch gucken, was essen die Spielerinnen und Spieler, wenn ich Veganerinnen habe. Da komme ich um eine Eisensubstitution nicht drum rum.
Ja, okay.
Und selbst bei Leuten, die sich in Anführungsstrichen nur vegetarisch ernähren, also Eier essen, Milchprodukte trinken, tolle Lebensmittel, aber keine guten Eisenlieferanten, das ist eben nur das klassische rote Fleisch. Und wenn das eben fehlt, dann zumindest in den Hochbelastungsphasen wäre dann für mich so eine Eisensubstitution niedrig dosiert dann sicherlich notwendig. Und wenn es eben fehlt, gucken, in Absprache mit einem guten Arzt, einer guten Ärztin, dann vielleicht auch mal eine Eisensubstitution denken, die über Infusion dann läuft.
Okay, super.
Ja, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel gesprochen über die Kohlenhydrate, über das Eiweiß, über die Entzündungsprozesse. Vielleicht nochmal so ganz kurz zum Schluss, wenn du so drei Tipps hast für Freizeitathleten, so aus deiner Praxis heraus, wo du sagst, das machen wir und das würde ich gerne Athletinnen mitgeben. Was würdest du sagen? Wo ist darauf zu achten? Was wären so Tipps? Vielleicht auch so ein bisschen so an der Basis bleibend, die auch umsetzbar sind.
Naja, wir haben ja viel über Schlafen und über gute Ernährung gesprochen. Das sollte die Basis sein und bin ein großer Freund von Krafttraining. Ich weiß, das ist natürlich immer, wenn du Freizeitsportler bist, dann hast du vielleicht Studium, du hast Schule und du hast Arbeit. Dann gehst du natürlich gerne zum Sport, vielleicht zweimal die Woche und dann kommt der Bock dann und sagt, ja, du musst dann noch Krafttraining machen. Ich bin ein großer Freund, weil das ist schon Prävention für Verletzungen, damit es nicht so weit kommt, dass man sich dann verletzt, sondern dass man da auch so ein bisschen in der Hinsicht auch stark ist. Du hast es eben angesprochen, der Bereich des Cores, ja, dass man eine gute Rumpfmuskulatur hat, aber dann, dass man auch vielleicht, sei es nur die 5 großen Übungen des Kraftsports, also Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge, Klimmzug, dass man das irgendwie auch nochmal hinkriegt. Das ist ja für jede Sportart im Prinzip ja wichtig, dass man diese starke Muskulatur, die 5 großen hat. Ja. Und ja, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass man das Essen auch so mal wieder so wertschätzt und da vielleicht nicht pingelig ist mit dem Preis. Ich verstehe es, es sind harte Zeiten für uns alle, aber vielleicht müssen es keine 3 Cocktails am Wochenende sein, sondern vielleicht dann auch ein bisschen in gutem Essen investieren und das Essen dann auch zu genießen, weil das wäre dann rausgeschmissenes Geld, wenn ich das nur in der Eile schnell esse und mir aber ein gutes Steak mir gegönnt habe, aber es nicht genießen kann. Das wären so die Sachen, die ich mir wünsche. Das wünsche ich mir auch für meine Athleten hier. Dieses Privilegien, die wir haben, ja, dass man das auch wertschätzt, dass man in andere Länder geht, um das Essen da auch zu genießen. Und die Basis klar immer, aber auch ein bisschen so die Kultur genießen und das Essen zu genießen.
Ja, tolles Schlusswort. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt. Mir auch,
vielen Dank.
Ganz, ganz toll. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten eine ganze Menge mitnehmen. Ja, vielen Dank, Bo. Und viel Erfolg euch weiterhin. Ich denke, mit deiner Betreuung kann da ja nichts mehr schiefgehen.
Wann kommt denn dein nächstes Buch raus?
Keine Zeit, sagen wir so. Man nimmt sich ja die Zeit für diese Sache, ne? Und ich bin dabei, tatsächlich ein bisschen was vorzubereiten. Möchte noch nicht sagen, welche Richtung es geht.
Ich habe es im letzten Podcast, glaube ich, gehört. Da ging es um den Ultraathleten. Fand ich auch sehr amüsant. Hab euch gerne zugehört, ja.
Ach ja, das war der Guido Kunze.
Genau.
Richtig, apropos Buch, jetzt da kann ich jetzt gerade ein bisschen Werbung machen. Guido hat sein Buch rausgebracht und wer sich so ein bisschen in das Leben eines Ultra-Ausdauerathleten reinversetzen möchte und auch so ein bisschen total spleenige Geschichten lesen möchte, also was da alles unterwegs passieren kann, wenn man mit dem Fahrrad durch die Wüste fährt. Es ist nicht nur unglaublich informativ, sondern es ist tatsächlich auch total spannend. Geil. Und teilweise auch unglaublich humorvoll, diese Anekdoten. Kann ich nur absolut empfehlen. Also bei Guidos Buch, ganz, ganz klasse. Vielen Dank, dass du es angesprochen hast.
Ja, fand sehr amüsant. Der deutsche David Goggins. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt.
Also, alles Gute euch.
Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online.